6. Rehbeinchen, mach mal ein Glas mit Cognac voll.
I'll tell you all my secrets, but I lie about my past. Tom waits, tango till they saw.
6. Kaffee, der Magen total übersäuert. Schmidt durchsucht im kalten Schein der Handytaschenlampe die Speisekammer. Leergut scheppert über die Kacheln. Jetzt bloß keinen weiteren Lärm machen. Eine Etage über ihm, im schicken Stadtvilla-Neubau mit den großzügig bemessenen Kinderzimmern, schlafen seine beiden Töchter, Isa und Leni, sowie Frau, Magda. Die Ehe lief auch schon mal besser. Die Nachbarn tuscheln darüber. Es gibt sogar Hausinteressenten. Scheidungshäuser sind in diesem Neubaugebiet sehr gefragt.
Herr Schmidt, seien Sie kein Einzelrenner. Wir sind Beziehungsmenschen, Herr Schmidt. Sie sind doch keine Qualle,
hatte der Eheberater fast verzweifelt gesagt. Der Paartherapeut in etwa das Gleiche. Schmidt tat betroffen und nickte. Jetzt bloß nicht noch mehr Lärm verursachen, nicht die Mädchen wecken. Magda würde schlaftrunken auf die Uhr schauen, nicht wieder einschlafen können und Fragen stellen. Nicht auszudenken, die Folgen. Schmidt räuspert sich und stöbert mit spitzen Fingern durch die Kisten. Die Backkiste, Mehl, Zucker. Endlich hält er den kleinen Beutel in der Hand. Das muss das gesuchte Backpulver sein. Natriumbicarbonat. Genug, um den sauren Kaffeemagen mit dem elenden Brennen zu neutralisieren. 6 Kaffee und ein Cognac. Ein Wahnsinn, das Ganze. Der Tag, der Job, Schmidts ganzes Leben. Schmidt, Privatdetektiv und Ermittler. Schmidt, großgeschrieben, wie eine Marke, Fettdruck, schattiert, grau, wie in Beton gegossen, monumental. Die komplette Vorderseite der Visitenkarte ausfüllend. Adresse auf der Rückseite, klein, zierlich, kursiv. Der erste Kaffee war beim Abstellen leicht übergeschwappt. Schmidt zückt seine Visitenkarte und schiebt sie dem Klienten geschickt an der kleinen Kaffeepfütze vorbei über den polierten Stahltisch. Der Klient greift nach der Karte, zieht sie weiter zu sich über den Tisch und nimmt dabei einen braunen Tropfen wie einen dünnen Verbindungsstrich mit. Der Mann steckt in Schwierigkeiten. Da kann Schmidt helfen. Die kaffeebefleckte Visitenkarte wandert in das Lederportemonnaie des Klienten. Das unverfängliche Gespräch über die Kinder soll eine Vertrauensbasis schaffen. Schmidt kommt beim ersten Treffen gerne auf seine Kinder zu sprechen. Wenn die Kunden keine Kinder haben, gibt Schmidt oft vor, gerade ein Auto kaufen zu wollen. Dabei passt er die Automarke dem äußeren Erscheinungsbild seiner Kunden an. Der Mann, der ihm gegenüber sitzt, trägt eine beigefarbene Hose mit Ledergürtel, braune Schuhe, ein weißes Hemd, 2 Knöpfe offen, blaues Jackett, hellblaues Einstecktuch, gepflegter 3-Tage-Bart. Schmidt trägt wie immer Rollkragenpullover, ein braunes Kordjackett, Schnurrbart, leichter Doppelkinnansatz. Bis auf einen kleineren, dichteren Steg über der Stirn sind Schmidts Haare dünn und kurz. Mackie, der Igel. Der Klient ist Abgeordneter im Bundestag. Mein Nachbar badet nachts sehr laut. Dieses ewige Gluckern hat mich verrückt gemacht. Schmidt ist es gewöhnt, keine Gesichtszüge zu bewegen, wenn ein Klient sich ihm anvertraut. Dann habe ich den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags und später noch den Bundesnachrichtendienst beauftragt, juristische Schritte gegen den Nachbarn zu überprüfen. Irgendwas suchen, es aufbauschen und ihm anhängen. Schmidt nickt und weiß bereits, wie sein Auftrag aussehen wird. Dieser Fehltritt des Abgeordneten ist ein Fleck auf der weißen Wiederwahlweste. Der zweite Kaffee verbrennt Schmidt an einer Kettwurstbude in der Scheidemannstraße die Oberlippe. Er wartet in der Nähe des Reichstagsgebäudes. Touristenbusse fahren vorbei, nassfeuchtes Dezemberwetter, es nieselt halbmatschige Flocken. Schmidt schlürft das viel zu heiße Getränk mit spitzen Lippen und räuspert sich. Schmidt hat alte Kontakte aktiviert und Klaus Leitner angerufen, vormals BND-Innendienst. Der Klient will die Akten, die nach jahrelangem Verschluss zu einer Prüfung vor ihrer Vernichtung wieder herausgeholt werden sollen, verschwinden lassen. Die Prüfung würde ihn die Karriere kosten. Alte Geschichten dürfen nicht aufgewärmt werden. Schmidt ist wach. Die Gedanken um diese Uhrzeit glasklar. Während er an einem Senffleck auf der Hose reibt, erscheint Leitner und übergibt ihm unauffällig eine Parlamentszugangskarte. Schmidts Telefon klingelt. Magda ruft an. Leitner nickt kurz, Schmidt nickt zurück. Er weiß um die Gegenleistung, die Leitner fordern wird, nickt ihm zu. Der verschwindet wieder. Schmidt nimmt den Anruf an. Er bedauert am Telefon der Auftrag, die Arbeit. Ein gemeinsames Mittagessen? Eher unrealistisch. Nein, er schafft es nicht, Leni von der Schule abzuholen oder Isa zur Fahrschule zu bringen. Er bedauert, Magda ist sauer, unangenehme Pause, das Gespräch endet. Dass er für seine große Tochter im Moment so wenig Zeit hat, tut ihm besonders leid. Zunehmend verstärkt sich bei ihm das Gefühl, die Kontrolle über sie zu verlieren. Ständig hängt sie mit ihrer Lerngruppe für das Abitur rum. Besonders mit diesem langhaarigen Jungen. Hanno heißt er. Schmidt hat ihn natürlich bereits überprüft. Sohn eines arbeitslosen U-Bahn-Fahrers. Aber immerhin, gut in der Schule. Dann macht ihm noch Magda etwas Sorgen. Seit einigen Wochen lässt sie sich von so einem Jüngling behandeln, der behauptet, er wäre Arzt und mit irgendwelchen Medikamenten versorgen. Den wird er als nächstes überprüfen müssen. Aber immer der Reihe nach, eins nach dem anderen. Nur nicht den Überblick verlieren. Die Zugangskarte ist von Leitner ausgezeichnet vorbereitet worden. Nach Metalldetektor und weiteren Sicherheitskontrollen wird Schmidt bis auf den Plenarsaal Zugang zu den meisten Bundestagsbereichen gewährt. Die Büros des Wissenschaftlichen Dienstes liegen im Untergeschoss, in der Nähe der größten Parlamentsbibliothek der Welt. Schmidt nimmt in einem Wartebereich Platz. Magda wird die Kinder abholen. Leni wird von ihrem Schultag erzählen. Isa wird man alles aus der Nase herausziehen müssen. Dann Geigenunterricht für die große Tochter. Die Kleine wird sie vielleicht zum Spielen zu einer Freundin nach Tempelhof bringen. Magda wird den Nachmittag nur mit dem Auto unterwegs sein. Schmidt schaut auf seine wunden Nagelbetten. Praktikantin Esther hat eine randlose Brille auf ihrer spitzen Nase und einen schwarzen Pullover, der sehr fransig aussieht. Sie bringt den dritten Kaffee und stellt den Becher mit Bundesadler-Emblem auf den Tisch. Ein gut gemeintes Lächeln durchbricht die zusammengepressten Lippen. »Mit Zucker?«, fragt Schmidt. »Mit Zucker«, bestätigt Esther. »Zwei Stück?«, fragt Schmidt nach. Esther drückt ihren Rücken noch weiter durch, presst die Lippen wieder zusammen und verlässt ohne Antwort den Raum. Es ist 11:55. Eine halbe Stunde später kommt die Praktikantin wieder und meldet, dass die Akten des Klienten bereits zur Prüfung in ein Abgeordnetenbüro überstellt wurden. Schmidt atmet tief durch. Die Lage scheint unlösbar. In solchen Situationen ist Schmidt immer am besten. Jetzt läuft er zur Höchstform auf. Schmidt zögert nicht lange, reißt die Augen weit auf, fasst sich an den Kragen und lässt sich mit einer ruckartigen Bewegung vornüber fallen. Dabei bemüht er sich, den Kaffeebecher und einige lose Papiere von dem Tisch mit herunterzureißen. Er muss sich kurz ein Lachen verkneifen, während er sich selbst röchelnde Atemgeräusche machen hört, ein bisschen wie eine erbrechende Katze. Lächerlich, denkt Schmidt, absolut armselig, aber ein wenig Overacting hat in solchen Situationen noch nie geschadet. Esther lässt auch prompt die Ordner herunterfallen und rennt raus. Schmidt schnappt sich den Zettel mit der relevanten Notiz, nämlich wo genau die Akten liegen, und stürmt aus der Wartezone an einigen fragenden Augenpaaren vorbei, direkt zum Fahrstuhl. Darin angekommen, muss Schmidt vor Aufregung furzen. Sofort verbreitet sich ein ekelhafter, saurer Gestank in der kleinen Kabine. Schmidt konzentriert sich, mit offenem Mund zu atmen. Ein siegessicheres Grinsen umspielt ihn. Ihm kann hier keiner was. Er ist unbesiegbar. Im Büro des Prüfausschusses im dritten Stock stellt sich Schmidt kurz als Mitarbeiter der Klimaanlagenfirma vor. Während er mit einem rasch aus der Tasche gezogenen Stromprüfschraubenzieher am Regler neben der Tür hantiert, forzt er geräuschlos in die Richtung des Schreibtisches. Wenige Momente später springt der Mitarbeiter unter würgendem Hustenreiz auf und verlässt den Raum. Schmidt entfaltet mit routinierten, schnellen Bewegungen eine zusammengeknüllte H&M-Tüte und lässt zwei Aktenordner vom Schreibtisch darin verschwinden. Jetzt abhauen. Er hat es fast bis zur nächsten Sicherheitskontrolle am Ausgang geschafft, da klingelt sein zweites Handy. Ein Lichtschwertgeräusch aus den Star Wars-Filmen tönt laut durch den Flur. Anstatt auf lautlos zu schalten, fühlt sich Schmidt genötigt, den Anruf anzunehmen. »Wo steckst du?« Die Frauenstimme klingt ungehalten. Schmidt flüstert vertraulich. »Besprechung. Kann jetzt nicht reden.« Sie wird energischer. »Dein Sohn hat ein anderes Kind in der Kita gebissen. Ich musste mir so viel Mist heute deswegen anhören. Malte braucht seinen Vater. Jetzt. Außerdem muss jemand einkaufen. Es ist keine einzige Scheibe Käse mehr im Kühlschrank. Das Gartentor wolltest du auch reparieren.« Jule. Schmidt wird ganz warm ums Herz. Er stellt sich ihr Gesicht vor, wie sich ihre Stirn in Falten zieht, die Grübchen an ihren Wangen, der wutrote Kopf. »Ich kaufe ein und bin gegen 16:30 da«, flüstert Schmidt in das Handy. Emotionslos mustern ihn die beiden Sicherheitsbeamten und lassen ihn rasch passieren. Schmidt atmet die frische Luft ein und zerrt an seinem Rollkragen. An seinem Handgelenk baumelt die H&M-Tüte. So kann er die Akten nicht übergeben. Auf dem Kudamm kauft er einen Aktenkoffer, steckt die beiden Ordner hinein. Dann geht er in den nächsten Supermarkt. Jules Einkaufsliste hat er im Kopf. Magda schickt ihn nie zum Einkaufen. Dafür hat er sich bereits oft genug erfolgreich dumm angestellt. Magda und Jule haben sich noch nie getroffen. Im besten Fall wird das auch in den nächsten Jahren so bleiben. Schmidt hat Gefallen daran gefunden, seine beiden Familien so zu lieben, wie er und wann er es für richtig hält. Für ihn sind sie zwei Schrebergärten, die er hegt und pflegt und bestens kontrolliert. Denn Schmidt ist ein eiskalter, talentierter Meisterlügner. Nie ist er bisher nachlässig geworden. Er hält eine Fülle von Details in seinem Kopf, vergisst und verwechselt keine wichtigen Fakten. Er jongliert mit seinem Lügengebäude und seinen beiden Leben wie ein Artist im Zirkus mit Bällen. Oder eher Fackeln für den Kick. Die permanente Anspannung setzt ihm zwar zu, das merkt er inzwischen, aber gleichzeitig braucht er auch diesen ständigen Adrenalinstrom als Reiz. Schmidt kann niemals Nein sagen. Er hat es perfektioniert, den sich aufopfernden Familienvater für seine Frauen und Kinder zu spielen. Ständig unterwegs und kaum zu Hause, aber alles selbstverständlich und uneigennützig für die Familie. Für welche auch immer. Schmidts Eingeweide krampfen sich in einem gürtelförmigen Schmerz zusammen. Ihm ist gleichzeitig heiß und kalt. Im Supermarkt reißt er in einer ruhigen Ecke ein Fertig-Sandwich auf und stopft es zusammen mit einer Dose Eiskaffee in sich hinein. Schnell verschwindet der kalte Schweiß, das Zittern. Er hat Jules Einkaufszettel fast abgearbeitet. Ingwer fehlt ihm noch. Schmidt muss sich etwas beeilen. Soll er den Ingwer einfach weglassen? Nein, keine gute Idee. Das wird Jule ärgern. Die Gemüseabteilung liegt in der Nähe der Kasse. Aus dem Augenwinkeln hat er die Kassenschlangen im Blick, um schnell fertig zu werden. Er befingert die Ingwerknollen. Da regt sich plötzlich etwas. Schmidt reagiert blitzschnell und duckt sich unter die Gemüseablage. Magda. Da steht sie an der Kasse. Was zum Teufel macht die denn in diesem Stadtteil? Vermutlich lag der Supermarkt auf dem Weg beim Abliefern der Töchter. Für den Laden-Azubi sieht es aus, als sei er vor dem Gemüse gestürzt oder ausgerutscht. Sofort kniet er sich zu Schmidt, der inzwischen unter die Auslage gerollt ist und Magdas Beine beobachtet. »Verschwinde«, zischt Schmidt. Der hilfsbereite Azubi begreift nicht. Schmidt fummelt einen 5-Euro-Schein aus der Tasche, zischt wieder »Verschwinde« und lässt den Azubi mit dem Trinkgeld abziehen. Magdas Beine nähern sich, sie wühlt scheinbar im Gemüse, füllt etwas in eine Tüte. Ihre Beine wenden sich zum Gehen, halten inne. Schmidt hält die Luft an. Sein Koffer steht noch vor der Gemüseablage. Magdas Füße bewegen sich nicht. Dann ihre Stimme. »Hier steht ein herrenloser Alu-Aktenkoffer beim Gemüse!« Ein Raunen, Getuschel, das Wort Bombe fällt. Es hilft ja nichts. Schmidt muss handeln, also rollt er sich mit Schwung unter dem Gemüseablagetisch hervor. Magda starrt ihn entgeistert an. Schmidt stößt ein kurzes, alles unter Kontrolle in die Menge, nickt der fassungslosen Magda zu und rennt, ohne seine Einkäufe zu schnappen und eine Reaktion abzuwarten, mit dem Koffer aus dem Supermarkt. Jule steht an der Türschwelle und schüttelt schon von Weitem den Kopf. Malte hält sich mit links an ihrem Bein fest und fuchtelt rechts mit einem Pappschwert. Schmidt stellt die andern orts gekauften Lebensmittel in das Treppenhaus und, obwohl er weiß, dass er aus dem Mund ekelerregend riechen muss, küsst er Jule überschwänglich, greift ihr an den Hintern und wartet, bis er wie beim Rodeo von ihr abgeschüttelt wird, was gewissermaßen sofort der Fall ist. Im Flur hängt ein schwarzer Anzug mit Fliege, in Plastikfolie verpackt. Jule wischt sich demonstrativ den Mund mit ihrem Handrücken ab, während Schmidt den kleinen Jungen auf den Arm nimmt und sich von ihm mit dem Schwert auf den Kopf hauen lässt. »Kannst du mir mal erklären, was das hier zu bedeuten hat?«, fragt Jule und zeigt auf den Anzug. »Ich muss heute Abend noch auf den Bundespresseball einen Klienten treffen.« Jules Miene verfinstert sich. »Das ist jetzt nicht dein Ernst. So kann das nicht weitergehen. Du warst letzte Nacht auch schon auf der Arbeit. Wann bitte kommst du heute nach Hause?« Schmidt räuspert sich. »Wenn ich diesen Auftrag durchziehe, verdienen wir ruckzuck einen ganzen Batzen Geld.« Jule bekommt rote Flecken an Hals und Wangen. »Die Leier kenn ich schon. Das sagst du immer. Also ist mit dir vor morgen früh wieder nicht zu rechnen.« Schmidt schweigt sich aus. In der Zwischenzeit läuft permanent der Vibrationsalarm seines zweiten Handys. Magda lässt nicht locker. Es klingelt weiter. »Da rufe ich später zurück«, sagt Schmidt hastig, setzt seinen Sohn auf den Boden und verzieht sich mit dem schwarzen Anzug ins Bad. Neben dem Spiegel hängt das Bild vom letzten Urlaub mit Malte und Jule in Portugal. Für Magda war er da auf einem Kongress, wie jedes Jahr. Andere bemühen für diese organisatorischen Meisterleistungen sogar Agenturen, Büros, die gegen Honorar in Städte fahren, Tankquittungen und Hotelrechnungen sammeln und perfekte Alibis erschaffen. Schmidt ist stolz, dass er auf diese Dienste bisher nicht zurückgreifen musste. Bei ihm ist alles selbst gemacht. Er versteht sein Handwerk. Das haben andere vor ihm auch schon geschafft. Der berühmte Pilot Charles Lindbergh hatte neben seiner Familie in den USA noch eine Schattenfamilie mit Frau und drei Kindern in Deutschland. Ein Schwarz-Weiß-Foto von Lindbergh hängt in Schmidts Arbeitszimmer. Magda denkt, er interessiere sich sehr für Geschichte. Zum Duschen bleibt keine Zeit. Schmidt wirft sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht und kämmt sich die längeren, etwas fettigen Haare nach hinten. Er betrachtet sich im Spiegel und ist erstaunt, wie sehr ihn der Anzug verändert. Er selbst fühlt sich verkleidet. So wird er auf dem Bundespresseball den Abgeordneten treffen und ihm die Akten überreichen können. Eine Akkreditierung hat er in der Tasche. Jule hat Kaffee und Kuchen bereitgestellt. Er bekundet Freude darüber, stopft sich im Stehen rasch ein Stück in den Mund und schüttet eine Tasse Kaffee hinterher. Malte schaut seinen Vater an. Schmidt küsst ihn auf die Stirn und sagt, ich habe mich nur etwas verkleidet. Jule hat feuchte Augen, als Schmidt wortlos bedauernd die Schultern hochzieht und sich mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange wieder verabschiedet. Er muss ihr wieder einmal einen Blumenstrauß mitbringen. Bundespresseball, das Hemd juckt. Vielleicht, weil es neu ist. Es liegt steif auf der Haut wie ein Brett. Dieter Bohlen steht neben ihm an der Bar. Ist er es wirklich? Ja, Schmidt erkennt seine schnarrende Stimme. Veronika Ferris. Viele hier hat Schmidt schon mal im Fernsehen gesehen. Magda wüsste jetzt sicher die Namen aller prominenten Gäste. Der Abgeordnete nimmt den Aktenkoffer entgegen, reicht ihm einen Umschlag und nickt über Schmidts Schulter hinweg. Zwei Personenschützer packen Schmidt an den Schultern und schieben ihn unglaublich schnell und bestimmt zu einem Seitenausgang. Nachdem sie sich vergewissert haben, dass niemand in der Nähe steht, schubsen sie ihn mit Anlauf die Treppen hinab in einen Hinterhof. Schmidt räuspert sich laut. Da fällt ihm ein, dass Magda und Jule beide beklagt haben, wie sehr sie sein viel zu häufiges Räuspern nervt. Zwanghaft, hat Magda gesagt. Ein blöder Tick, meinte Jule. Was soll er machen? Da ist irgendwas in ihm, was nicht raus kann, darf oder will, also räuspert er sich in Stresssituationen. Ihn selbst stört es nicht. Die kühle Nachtluft gefällt Schmidt, dann folgt aber der harte Aufprall. Prickeln am Körper, die Lippe schmeckt nach Eisen. Er ist genau neben einer toten Ratte gelandet. Der süßlich stechende Geruch der Verwesung steigt ihm in die Nase und klebt sich an den Sinneszellen fest. Für einen Augenblick denkt Schmidt, dass sich die Schnurrhaare der Ratte noch bewegen. Aber dann sieht er, dass ein Haufen kleiner weißer Maden in den Körper eingezogen ist. Durch ihr Gewimmel versetzen sie das tote Tier in eine leichte Vibration, während sie es von innen auffressen. Schmidt wundert sich, wie schnell die Maden die Ratte zerlegen, wie schnell sich alles auflösen kann. Schmidt dreht sich auf den Rücken und wischt sich die Lippe mit dem Ärmel ab. Jetzt ist der Anzug sowieso hinüber, alles nass und voller Straßendreck. Die Temperaturen fallen wieder rapide unter Null. Der Mond scheint in dieser Nacht hell, ist aber wolkenverhangen. Unter dem silbernen Ball ist noch ein heller Strich zu sehen. Das muss dieser verdammte Komet sein, denkt Schmidt, rappelt sich auf und klopft den Anzug ab. Sieht aus, als grinse er. Während er zur U-Bahn läuft, dreht er sich mehrmals um. Der strahlende Mond und der seit Tagen immer heller werdende Kometenschweif fühlen sich für Schmidt an, als würde er von einem Beobachtungsscheinwerfer verfolgt. Intuitiv denkt er an seine Geheimnisse. Beruhige dich, Schmidt, murmelt er zu sich selbst. Er hat alles unter Kontrolle. Nur wenn ihm etwas passieren würde oder er ohnmächtig in ein Krankenhaus käme, dann könnte alles auffliegen. Dann würden die Geheimnisse die Macht über seine weitere Zukunft übernehmen. Am Eingang zur U-Bahn steht ein junger, blonder Kerl durchgefroren auf einer Holzkiste und liest lautstark aus der Bibel vor. Es ist immer der gleiche Abschnitt, Lukas 21, Vers 11. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Hungersnöte geben. Dann wird auf einmal alles Leben stillstehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. So ein Quatschkopf, denkt Schmidt. In seiner Stammkneipe zur alten Renate gibt es nur einen Tresen. Die einzige andere Sitzgelegenheit ist das Klo. So erklärt es die Inhaberin, von allen nur Rehbeinchen genannt, denen, die nachfragen. Rehbeinchen hat einen gewaltigen Busen, kurze dicke Beine und immer rote Wangen vom Lambrusco. Pro Abend trinkt sie 1 bis 2 Flaschen des roten süßen Schaumweins. Geteilt wird nicht. Ansonsten ist die Getränkeauswahl übersichtlich. Pils und Korn, an hohen Feiertagen Cognac. Schmidt wird von der anderen Stammkundschaft nur kurz beäugt. Wie er da so im verdreckten Leihanzug mit herunterhängender Fliege dasteht, gibt er schon ein komisches Bild ab. Außer einem kurzen »Mensch, Schmidti« kommt aber keine große Reaktion. Die meisten Gäste sitzen hier schon länger als 12 Stunden. Die schockiert nichts mehr. Die 8 Trinker rücken wortlos auf und gewähren Schmidt einen Platz am Tresen. Schmidt haucht ihr zu. »Rehbeinchen, mach mir doch mal ein Glas mit Cognac voll.« Die alte Bardame hustet, zieht die Nase hoch, nimmt einen Schluck Lambrusco und sagt, »Mensch, Mädchen, was gibt's zu feiern? Du weißt, Maria Kron ist nur für besondere Anlässe.« Schmidt fühlt nach dem Umschlag in seiner Brusttasche. Erst zögert er, dann fummelt er unter der Jacke einen Schein aus dem Umschlag heraus und haut ihn, nicht ohne Stolz, auf den Tresen. »Nu mach mal allen ein Glas mit Cognac voll«, wiederholt er mit Gönnerstimme. Kaum liegt der Schein auf dem Tresen, hat ihn Rehbeinchen schon geschnappt. Dass er einen 100er hingelegt hat, merkt er erst jetzt. Das wollte er gar nicht, kann er jetzt nicht mehr zurücknehmen. Die Stammkunden lassen ein anerkennendes, heiseres Raunen hören.
6 Kaffee und 1 Cognac. So ein Wahnsinn. Und wenn jetzt noch Magda aufwacht, wird sie Fragen haben. Dann muss er mitten in der Nacht den Supermarkt-Zwischenfall noch plausibel erklären. Schmidt steht in der kleinen Speisekammer seines schicken Hauses mit der hohen monatlichen Tilgung, reißt den kleinen Beutel hastig auf und leckt gierig das weiße Pulver von seiner Hand. Der Magen brennt. Backpulver ist jetzt die Rettung. Aber das Pulver schmeckt nach Vanille. Vanillezucker. Alle Beutel Vanillezucker. Schmidt flucht und stößt lautscheppernd noch mehr leere Flaschen um. In der Etage über ihm rumort es. Das Backpulver ist verbraucht. Das zweite Handy vibriert in seiner Hosentasche. Jule ruft an. Gleichzeitig brüllt Magda aus dem Schlafzimmer nach ihm. Schmidt pustet etwas Vanillezucker von seinem Ärmel, räuspert sich und hält sich den Magen. ein starkes Stechen, ein plötzliches, hinterhältiges und schmerzhaftes Druckgefühl breitet sich in seiner Brust aus und setzt sich kribbelnd in sein Kinn und seinen linken Arm fort. Ihm wird schwindelig. Genau in diesem Moment erkennt Schmidt die Wahrheit. Er begreift plötzlich, dass er nach allem, was er erreicht hat, nach seinem ganzen ewigen rastlosen Dauerlauf, nach allem, was er mit seinen 46 Jahren in seinen zwei Leben bereits geschafft und möglicherweise auch zum Guten gewendet hat, eigentlich nur noch eine Hürde überwinden muss: sich selbst. Bevor er das Bewusstsein verliert, verzieht sich im Dunkel der Speisekammer sein Mund zu einem schiefen Lächeln.